Vielen Dank. Herzlich willkommen hier zum allerersten Vortrag in diesem Raum auf der GPN. Wir haben den Christian hier. Der Christian ist einerseits in der Chaos-Szene aktiv, aber auch in der freien Kinoszene. Wird er wahrscheinlich selber auch nochmal was dazu sagen. Und er wird uns jetzt was dazu erzählen, was denn technisch notwendig ist und wie es vielleicht auch durch Kryptographie verhindert wird, dass Bilder auf einem modernen Kinoprojektor und damit auf der Leinwand landen. Viel Spaß.
Ja, vielen Dank. Ich fange jetzt einfach mal mit einer kleinen Einführung an, wer wir sind und was wir so an Technik stehen haben. Und danach geht es. Gegründet. Wir haben damals ein insolvent gegangenes Kino übernommen, welches noch komplett im Stil der 70er Jahre designt ist. So richtig schön mit Spiegelkopflampen an der Wand und einer quietscheorangen Wandbespannung. Wir haben 150 Sitzplätze, wir hatten mal 170. Wir haben aber vorne vor der Leinwand eine Bühne eingebaut. Es ist ein 4K-Projektor hinzugekommen. Wir haben den 5.1-Ton, der schon damals im Kino verbaut war, übernommen. Und können jetzt in dem Saal Konzerte, Filme natürlich und Videospiele anbieten. Unsere neueste Errungenschaft ist tatsächlich ein barrierefreier Zugang. Das heißt, wir haben eine komplett neue barrierefreie Toilettenanlage bekommen und man kommt überall auch mit dem Rollstuhl hin. Mein persönliches Highlight, was wir bisher gemacht haben, sind tatsächlich Stummfilmkonzerte gewesen. Das heißt, wir haben einen alten Stummfilm auf der Leinwand gezeigt und dabei hatten wir dann eine Band vor Ort, die dann mit Piano oder mit Jazzmusik den Film untermalt hat. Unser Projektorsystem ist von Sony. Sony macht tatsächlich keine Projektoren mehr. Also die haben vor 3 Jahren aufgehört, Projektoren zu produzieren. Wir haben ein gebrauchtes System aus einem kommerziellen Kino übernommen. Das Schöne ist, dass uns Sony noch mindestens für 7 Jahre Ersatzteile liefert. Das heißt, wir können noch ein bisschen mit dem System Spaß haben. Das System besteht aus 3 Komponenten. Einmal die Projektoreinheit selbst, denn ist dort ein Server untergebracht. Ganz normale Linux-Server mit proprietärer Software drauf. Und in dem Projektor selbst steckt ein Kryptomodul drin, was die ganze Entschlüsselung der Filme übernimmt. Der Projektor selbst kann über einen beliebigen Laptop im gleichen Netzwerk, über eine Weboberfläche gesteuert werden oder hat genau wie eine Industrieanlage einen Bildschirm mit Touchscreen vorne dran. Die Oberfläche ist allerdings überhaupt nicht auf Touchscreen ausgelegt, also es macht keinen Spaß, den über Touchscreen zu bedienen. Als Tonprozessor dient ein Dolby CP750, wo 4 Endstufen dranhängen, die die jeweiligen 6 Tonkanäle in den Saal bringen. Das Besondere an Kinoprojektoren ist, dass man den gesamten Saal und alles, was mit der Technik zu tun hat, komplett vorprogrammieren kann. Das heißt, hier in der Playlistenansicht kann man einerseits einstellen, welche Filme man zeigen oder welche Trailer und welche Filme man zeigen möchte. Andererseits kann man auch Steuerbefehle hinterlegen. Das heißt, ich kann zeitbasiert einstellen, welches Bildformat ich haben möchte, welchen Tonkanal abgespielt werden soll, welche Lautstärke, bis hin zu, dass da auch mehrere 12-Volt-Relais verbaut sind, mit der man auch automatisiert das Licht dimmen kann oder den Vorhang auf und zu machen kann. Hier nochmal eine Diagrammansicht von unserem System. Wenn man einen Live-Film zeigt, dann wird dieser direkt auf den Projektor-Server aufgespielt, wird in den sogenannten Media-Block, das ist das Kryptomodul, überführt. Dort findet die Entschlüsselung statt und der Projektor bringt es dann auf die Leinwand. Spielt man einen Film über eine Blu-ray oder steckt man eine Videospielkonsole an, ist noch zusätzlich ein Audiosplitter notwendig, weil der Projektor HDMI-Eingang keinen Ton kann. Das heißt, man muss einmal den Ton selbstständig an den Tonprozessor bringen. Das findet bei uns über Toslink statt. Also es gibt da nochmal eine zusätzliche Toslink-Verbindung auf den Tonprozessor. Zur Vorgeschichte, warum dieser Vortrag und warum habe ich mich damit beschäftigt, wie Kryptographie funktioniert. Ende 2023 ist der Film Wonka erschienen und kurz darauf, also es war der 31. Dezember tatsächlich, mehrten sich die ersten Beiträge in den Filmvorführerforen. Es gibt zwei große, eins in Deutschland und ein internationales, dass der Film auf Sony-Projektoren und auf einigen anderen Herstellern nicht abspielbar war. Es stellte sich heraus, dass das Ganze ein abgelaufenes Zertifikat war und ich habe direkt die große Panik bekommen. Wir haben ein Projektorsystem, was nicht mehr hergestellt wird bei uns stehen. Das war sehr teuer und jetzt ist die Frage, passiert uns das in Zukunft nochmal? Weil wir zeigen primär ältere Filme, Arthouse und Filmklassiker und ja, das könnte zu einem Problem werden. Die ganze Standardisierung des Filmformats findet mit der sogenannten Digital Cinema Initiative statt, was der Dachverband amerikanischer Filmstudios ist für die Normierung und Durchsetzung des sogenannten DCI-Standards, der das gesamte digitale Kino standardisiert. Das heißt, standardisierte Dateiformate und Schnittstellen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Filme und zertifizierte Techniker installieren zertifizierte Projektoren von zertifizierten Herstellern in zertifizierten Kinos. Wobei zertifizierte Kinos relativ ist, in Deutschland muss man halt das Geld in die Hand nehmen, sich so einen Projektor zu kaufen und sich bei der FFA registrieren und dann kann man auch Kino machen. Die Spezifikation von DCI ist tatsächlich offen im Internet einsehbar mit einem Clou. Die Spezifikation verweist an fast allen Stellen auf IEEE oder SMPTE-Spezifikationen. SMPTE hat zum Beispiel auch das Testbild auf dem Meme mal spezifiziert, wo das noch im analogen Fernsehen benutzt wurde. Also den Laden gibt es auch schon länger. Und jede einzelne SMPTE oder IEEE-Spezifikation muss man kaufen, die ist nicht offen im Internet einsehbar. Das heißt, man hat eine offene Spezifikation, die nicht offen ist. Zu Anfang mal einen kurzen Informatik-Crashkurs, um was es jetzt gleich gehen wird. Wir werden symmetrische Verschlüsselung sehen, das heißt, man kann mit einem Schlüssel die Daten verschlüsseln und auch wieder entschlüsseln. Wir werden asymmetrische Verschlüsselung sehen, das heißt, wir haben ein Schlüsselpärchen. Der private Schlüssel muss geheim gehalten werden, um die Daten zu entschlüsseln. Der öffentliche Schlüssel kann einfach so ins Internet veröffentlicht werden und damit können die Daten verschlüsselt werden. Zertifikate, da wird es heute sehr viel drum gehen. Diese nutzen auch private und öffentliche Schlüssel und können zum Signieren beziehungsweise auch zum Verschlüsseln von Daten verwendet werden. Signieren, um den Urheber zu identifizieren und um Manipulation zu verhindern oder zu erkennen. Und Verschlüsselung, klar, um die Daten halt sicher zu transportieren. Das ganze Projektorsystem und auch die Verleiher und die Produzenten nutzen sehr intensiv Zertifikatsketten. Die haben einen ziemlich merkwürdigen Standard. Ich habe das bisher so noch nicht gesehen. Es funktioniert ähnlich wie mit den Zertifikatsketten im Internetbrowser, aber sie haben zusätzlich noch das Feld QN Qualifier in dem Zertifikat drin, was der Fingerabdruck des öffentlichen Schlüssels des Zertifikates ist. Das heißt, man muss tatsächlich erst einmal händisch den öffentlichen Schlüssel erzeugen, bevor man daraus ein Zertifikat machen kann. Jede Zertifikatskette besteht halt aus drei Zertifikaten, der Root-CA, der Intermediate-CA und der Leaf-Zertifikat. Das Leaf-Zertifikat liegt dann entsprechend auf den Verleihsystemen oder auf dem Projektorsystem zur Ver- und Entschlüsselung. Werden wir auch gleich Codierungen sehen. Alles ist im Computersystem binär, es kann aber unterschiedlich dargestellt werden. Eine 42, die man mit 10 Ziffern darstellt, sieht zum Beispiel in Hexadezimal mit 16 Ziffern, ist dort eine 2a. Oder im ASCII mit 128 Ziffern ist es ein Sternchen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel YouTube. Die kodieren ihre Video-ID mit einer angepassten Version von Base64. Sie ersetzen das Plus und das Schrägstrichzeichen, weil das in einer URL komische Dinge hervorrufen könnte, wenn man das einfach so reinschreibt, und kodieren dann den Int 64, also den 64-Bit-Integer einfach um. Also ja, und zusätzlicher Hack ist noch, die Paddings hinten an der Base64-String werden entfernt. Den muss man halt entsprechend wieder hinzufügen, weil ein Base64-String halt ein Multiple of 4 sein muss. Also die Länge der Kette muss halt durch 4 teilbar sein. Wie bringt man einen Film auf einen Projektor oder auf einen DCI-Projektor? Fangen wir mal mit ein paar Abkürzungen an. Das DCP, das sogenannte Digital Cinema Package, ist ein schöner Name für einen Ordner mit Dateien drin. Es gibt Metadaten, Untertitel, Audio und Video in unterschiedlichen Dateiformaten. Die sogenannte Composition Playlist kombiniert in einer DCP eine Audio, Video und Untertitel miteinander, weil es in einer DCP unterschiedliche Sprach- und Videoversionen geben kann. Eine KDM ist eine Key Delivery Message, ist eine XML-Datei, wo die Kryptodaten enthalten sind, die dafür benötigt werden, die Daten auf dem Projektor zu entschlüsseln. Und eine Distribution Key Delivery Message ist das gleiche, nur für Verleihsysteme. Der Erstell-Workflow sieht so aus: Man nimmt Filmdaten. Ich weiß tatsächlich nicht, was die Industrie verwendet. Wir benutzen bei uns einfach DVDs, alte Videodateien oder ähnliches. Ein Programm erstellt daraus eine DCP. Aus dem Erstellungsprozess purzelt dann das Digital Cinema Package heraus und ein statischer IS 108. Nee, hat er nicht. Bei mir ist alles safe hier. Also es purzelt ein statischer AES-128-Schlüssel heraus und das Digital Cinema Package selbst. Man kann den ganzen Prozess natürlich auch ohne Verschlüsselung machen, dann sind die Daten halt ohne Schlüssel und man kann sie einfach so auf einem beliebigen Gerät abspielen. Video, Audio, Untertitel und die Metadaten sind jeweils unabhängig voneinander abgelegt und jeweils verschlüsselt oder signiert. Software dazu gibt es sogar als Open Source von der Industrie selbst. Einige Verleiher haben sich zusammengeschlossen. Und wird wahrscheinlich von vielen der kommerziellen Systeme benutzt. In der Open Source Welt ist DCP-O-Matic eigentlich so das Mittel der Wahl. Da ist alles drin, vom Erstellen von DCPs zum Abspielen und auch für den ganzen Kryptokram. Und wer möchte, kann sich später aus meinen Slides auch den Link nochmal angucken. Das ist eine GitHub-Liste mit verschiedenen Projekten, die ich mir so über die Zeit zusammengesucht habe, die mit Digital Cinema zu tun haben. Der Verleihprozess sieht so aus. Wir haben 4 Parteien involviert, einmal den Hersteller, den Verleiher, den Produzenten, den Projektorhersteller, den Produzenten und das Kino selbst. Der Produzent erstellt eine DCP. Der Verleiher, der den Film in einer bestimmten Region vermarkten möchte, liefert dem Produzenten das Zertifikat für sein Verleihsystem. Das kann DCP-O-Matic sein, wenn es sich zum Beispiel um Arthouse-Filme handelt, wenn es sich um kleine Studios handelt. Es kann aber auch ein komplett kommerzielles System sein, was man sich als Rack einen Schub in sein Rechenzentrum schiebt oder in seinen Computerraum schiebt, und das ist dann genauso abgesichert wie ein Projektorsystem. Der Produzent erstellt daraus dann die Distribution KDM, die nutzt der Verleiher dann später, um für die Kinos die entsprechende KDM für ein Projektorsystem zu erstellen. Die Kinos müssen dafür auch wieder ihr Projektorzertifikat liefern oder, was wir auch schon ganz oft gemacht haben, einfach nur unsere Seriennummer des Projektors, weil die Hersteller liefern tatsächlich an große Verleiher sogenannte Trusted Device Listen. Da sind alle Seriennummern, alle Zertifikate, alle Informationen enthalten und sorry? Ich habe den Tisch nicht mal berührt. Ja, also die Verleiher können dann entsprechend mit den Listen der Hersteller das Projektorsystem überprüfen, ob das ein DCI-zertifiziertes Projektorsystem ist und ob man da jetzt nicht den Entschlüsselungsschlüssel für einen Film einfach so rausholen kann. Ist das alles in Ordnung? Bekommt das Kino eine DCP entweder per Kurier als Festplatte oder man kann sich das Ganze auch als Download herunterladen und die KDM kommt ganz normal unverschlüsselt per E-Mail, was auch kein Problem ist. Beides wird auf den Projektor aufgespielt und dann kann, wenn der Abspielzeitraum gekommen ist, die Wiedergabe auch stattfinden. Das heißt, die KDM ist zeitlich begrenzt. Hier nochmal, habe ich jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, aber hier jetzt nochmal eine Folie zu der Trusted Device List. Letzten Endes kann man sich seinen eigenen Projektor bauen. Man wird nur ganz selten Filme dafür kriegen. Also Arthouse-Verleiher liefern ihre Filme teilweise sogar unverschlüsselt. Die Filme könnte man zeigen, möchte man alte Kinoblockbuster zeigen oder sogar aktuelle Kinoblockbuster, hat man keine Chance. Die Studios verleihen nur Filme an DCI-zertifizierte Projektoren. So sehen die Datenträger aus. Es sind tatsächlich einfach Wald- und Wiesen-USB-Festplatten oder Hot-Swap. Gehäuse, das ist jetzt hier eine Crew-Festplatte, da sind auch super langsame SATA-Platten einfach nur drin. Wenn USB-3-Platten kommen, dann funktioniert das Importieren innerhalb von unter einer halben Stunde. Bei SATA-Platten ist man teilweise auch schon mal ein, zwei Stunden am Warten, bis der Film aufgespielt ist. Die DCPs haben einen standardisierten Dateinamen, das heißt, der Filmvorführer kann anhand des Dateinamens eigentlich schon genau sehen, wie er sein Projektionssystem einzustellen hat. Filmname ist klar. Der Code danach gibt eine Information, was das für ein Inhaltstyp ist. Es gibt zum Beispiel auch TSR für Teaser oder TLR für Trailer, damit man einfach sieht, was es für eine Art ist. Eine Versionsnummer gibt es. Das Seitenverhältnis ist angegeben, hier in dem Fall 2,35:1, was im Jargon auch Scope genannt wird. Denn Audio, Untertitel, Region und Altersfreigabe. Wie viele Audiokanäle das Ganze hat und welche Bildauflösung genutzt wird. Die Bildauflösung ergibt sich dann natürlich durch das Seitenverhältnis und ob es 2K oder 4K ist. Hier in dem Fall sind es halt 4096 Pixel mal 1716. Das Erstelldatum und der DCP-Standard. Alte Filme haben teilweise noch den Standard Interop, wo die Verschlüsselung ein bisschen nicht ganz so sicher ist. Die meisten neuen Filme haben SMPTE als Standard. Und am Ende steht dann noch der DCP-Typ. Das kann eine OV, eine Originalversion sein oder eine Version-File. Zur Version-File kommen wir gleich noch. Die Bild- und Videodaten sind im sogenannten MXF-Format abgelegt. Alle Daten sind komplett unverschlüsselt, unkomprimiert. Jetzt habe ich aber wirklich nichts angefasst. Die Daten sind komplett unkomprimiert abgelegt, damit das Abspielen auf dem Projektor möglichst gut funktioniert. Video ist als JPEG 2000 Bild pro Frame kodiert. Das heißt, man kann sich diese Frames wirklich auch einzeln in der Datei anschauen. Das machen wir später noch. Audio habe ich leider keine genauen Informationen. Zum Audio habe ich leider keine genauen Informationen gefunden. Ich habe in irgendeinem Paper, was ich leider auch in meinen Quellen nicht mehr drin habe, ich habe es einfach irgendwo gelesen, dass es halt Broadcast-Wave-Format ist. Ich habe aber online nichts dazu gefunden, ob es da einen Unterschied zu dem klassischen Wave, was jeder von uns kennt, gibt und wie man das abspielt. Beides wird verschlüsselt an den Projektor geschickt und im Projektor in Echtzeit entschlüsselt. Das heißt, zwischen dem Projektor und dem Server, auf dem die Daten liegen, ist mutmaßlich irgendetwas PCI-Express-artiges als Verbindung dazwischen und die Daten werden in Echtzeit darüber gepumpt. Eine DCP kann 200 Gigabyte groß sein oder größer. Ich habe jetzt in dem Forum, wo die ganzen kommerziellen Kinos auch unterwegs sind, gelesen, dass Dune 2 zum Beispiel mehrere Terabyte groß war, weil sie da 3D und nicht 3D und verschiedenste Versionen gleichzeitig geliefert haben. Auch Netflix und Fernsehsender benutzen MXF. Das heißt, wenn man einen Film bei Netflix einreicht, dann gibt es auf der Webseite von Netflix tatsächlich einen schönen Guide, was die von einem erwarten, und da ist unter anderem auch DCP drin. Untertitel sind als XML-Datei auf dem DCP abgelegt. Für jede Einblendung gibt es entsprechend einen Zeitstempel, eine Schriftart und eine Farbe und Position etc. etc. Und das wird dann entsprechend auf den Projektor draufgebracht. Es gab früher auch mal die Möglichkeit, den Untertitel in die Videodaten richtig mit einzubrennen. Das macht aber keiner mehr, weil es halt einfach Platz ohne Ende frisst, wenn man für jede einzelne Sprachversion Videodaten liefern muss. Die sogenannten Supplemental DCPs oder Version Files auch genannt, werden dazu benutzt, mehrere Sprachversionen anzubieten. Das heißt, auf einer DCP-Festplatte ist normalerweise das Video einmal drauf, in der Originalversion. Und möchte man andere Sprachen abweichen von der Originalversion anbieten, liefert man einfach eine DCP eine MXF-Datei nach, wo nur der entsprechende Audio von der Synchronisation drin ist. Und dann kann man das übereinander legen. Dann nehmen die den Originalvideo und tauschen nur den Audio aus. Das Gleiche geht auch mit Untertiteln, wie jetzt hier in dem Beispiel bei Pack der Wölfe. Es ist sogar möglich, Schnittfassungen damit zu bauen. Das heißt, man liefert an das Kino die ungeschnittene Version eines Films, und möchte man aus einem FSK 18 Film einen FSK 12 Film machen, kann man eine Version File oben drüber legen, die entsprechende Schnittmarken in die Originaldatei einarbeitet. Ab hier hat so ein bisschen mein Spieltrieb gekickt. Also es gab mittlerweile schon einen Fix für das Zertifikatsproblem vom Projektorhersteller, aber ich wollte wissen, ob ich alles richtig verstanden habe. Also bin ich mal hingegangen, habe mir meine eigene DCP gebaut mit DCP-O-Matic, mir meinen eigenen virtuellen Projektor zusammengeklickt, dass ich halt auch einen Schlüssel habe, also ein Projektorzertifikat habe und den AES-Key der DCP, und habe mal versucht, das Ganze händisch nachzubauen, wie der Projektor das in schnell tut. Die KDM ist, wie gesagt, einfach eine XML-Datei, da fangen wir an, weil dort liegen die verschlüsselten Daten für den Film. Die KDM ist die Brücke zwischen dem Projektor und der DCP. Die DCP ist, wie gesagt, mit einem einzelnen statischen AES-Key verschlüsselt, damit man dem Projektorbetreiber nicht den AES-Key geben muss, weil das würde nicht gut laufen, glaube ich. Liefert man eine XML-Datei. Die XML-Datei ist mit dem Projektorzertifikat, welche sicher auf dem Projektor abgelegt ist, verschlüsselt. Und man überträgt die XML-Datei in den Projektor herein, wenn die Wiedergabe startet, und dann holt sich der Projektor den AES-Key aus der KDM heraus und entschlüsselt die Videodaten danach. Das Ganze ist auch wieder mit mehreren SMPTE-Standards standardisiert, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir jetzt den Base64-Text aus der XML-Datei einfach rausgenommen und habe es mit OpenSSL und dem Projektorzertifikat oder dem Projektor-Private-Key, den ich habe, entschlüsselt. Hier war die Herausforderung, den richtigen Padding-Mode zu finden, beziehungsweise die richtigen Optionen. Die ersten 2-3 Stunden rumprobieren sind tatsächlich nur Müll rausgekommen. Als ich die richtigen Einstellungen raus hatte, hat man dann im Hexdump auch direkt gesehen, hoffentlich gleich, ja. Das ist ein bisschen gemein. Gestern habe ich es auf unserem Sony-Projektor im Kino Probe präsentiert. Ja? Und das hier ist auch ein Christie-Projektor, das ist auch ein richtiges Kinosystem mutmaßlich. Und jetzt sabotiert er hier. Man kann jetzt hier im Hexdump schon sehen, dass die Entschlüsselung geklappt hat. Man sieht hier Zeitstempel und ein bisschen Binär-Voodoo. Die Zeitstempel sind tatsächlich die Spielzeiträume für den Film. Wann es erlaubt ist, den Film abzuspielen und wann nicht. Und mit ein bisschen rumgoogeln habe ich... Ja, habe ich hier auch eine... Ich könnte einfach den Laptop umdrehen. Ja, habe ich eine Tabelle gefunden. Die Daten sind einfach mit fixen Längen hintereinander gehängt. Das heißt, ich kann mir einfach ein Tool schnappen und die Binärdaten in einzelne kleine Stücke schneiden und einzeln interpretieren. Interessant ist bei den Daten die Composition Playlist ID, die halt im Projektorsystem dafür benutzt wird, zu entscheiden, ob man eine entsprechende Composition abspielen darf oder nicht. Man kann tatsächlich von einem Verleiher auch eine DCP bekommen, wo alle Sprachen und alle Schnittfassungen drauf sind und der Verleiher hat einem aber nur die deutsche in FSK 12 erlaubt. Und dann kann man auch nur diese abspielen, obwohl alles andere auch auf der Festplatte drauf ist.
Um im Murphy-Auftritt sich selbst hoffentlich.
Hoffen wir das Beste.
Danke.
Denn neben der Composition Playlist ID gibt es noch den Key Tab. Es kann tatsächlich sein, dass Ton und Bild mit unterschiedlichen Schlüsseln verschlüsselt sind. Dass das hier der KDM-Schlüssel für Ton ist, habe ich tatsächlich erst ganz am Ende rausbekommen. War nicht schlimm. Mein Film ist in meinem Film sind beide Datentypen mit einem Schlüssel, mit dem gleichen Schlüssel verschlüsselt. Die Key-UID wird dann natürlich auch benutzt, um den richtigen Schlüssel zu finden, gültig ab und gültig bis, und der AES-Key selbst. Jetzt einen einzelnen Frame aus einer MXF-Datei rausholen, da habe ich ein bisschen gecheatet. Ich habe mir angefangen, die Spezifikation von MXF anzugucken. Viel zu kompliziert, ich hatte dann irgendwann ein Too Long Didn't Read in meinem Kopf. Und habe aber auf GitHub ein Tool namens MXF Inspect gefunden, was die ganze Arbeit für mich übernommen hat. In den Eigenschaften von den jeweiligen Frames, die man jetzt hier in der Liste sieht, ist immer jeweils das Offset und die Länge angegeben. Das heißt, ich kann das altbekannte Tool DD benutzen und mir einfach meinen einzelnen verschlüsselten Frame aus der MXF-Datei rausschneiden. Noch mal ganz kurz zurück zum Informatikunterricht. Basic Encoding Rules. Die Herausforderung ist jetzt hier an der Stelle, den Anfang zu finden. In meinem Fall waren noch mal 16 Bytes vorne an den Daten etwas anderes, ohne Basic Encoding Rules. Danach haben die angefangen. Die Basic Encoding Rules sagen mehr oder weniger aus, man kann variable Längen in einem Datenstrom haben und ein neues Feld beginnt immer da, wo ein Byte das erste Bit eine 1 hat und die restlichen 7 Bits in dem Byte geben die Länge des Längenfeldes an. Das heißt, ich habe jetzt hier in meinem Beispiel 3 Bytes für die Länge, dann schnappe ich mir die nächsten 3 Bytes aus dem Datenstrom, da bekomme ich jetzt 20.236 Byte raus. Also habe ich 20.236 Bytes an Daten für den Datenframe. In dem eigentlichen Datenframe sind noch viel mehr Informationen. Es sind auch noch mal Schlüsselinformationen, noch mal Informationen zur Wiedergabe und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ich weiß es tatsächlich einfach nicht mehr. Jedenfalls habe ich die Informationen hier einfach mal alle rausgeschnitten, weil war jetzt für meinen Fall uninteressant. Ich habe mir einfach die verschlüsselten Daten wieder mit DD aus dem Datenstrom rausgeschnitten und dann hatte ich wieder ein Datenformat, was ich nach längerem Hin und Her in einer Doku gefunden habe. Dieses Mal besteht es aus 3 Feldern und die Längen sind fest. Die ersten 16 Bytes sind der AES-Initialisierungsvektor. Die zweiten 16 Bytes sind die Check-Value und danach kommen die eigentlichen verschlüsselten Daten. Der Initialisierungsvektor wird dafür benutzt, um AES ein bisschen mehr random zu machen. Genau erklären kann ich es auch nicht. Aber das Problem bei AES ist, es ist ein Algorithmus. Das heißt, er macht immer das Gleiche. Man gibt Daten rein und es kommen die gleichen Daten heraus, wenn der Schlüssel zum Verschlüsseln der Daten gleich ist. Das heißt, wenn man das ganz oft mit dem gleichen AES-Key macht, werden die Daten vorhersehbar. Und in Bilddaten kann es sogar sein, dass man das eigentliche Bild noch sehen kann. Jetzt hier in dem bekannten Beispiel aus dem AES-Artikel auf Wikipedia. Man kann trotz, dass das Bild, dass der TUX verschlüsselt ist, immer noch sehen, dass es ein TUX ist. Und der Initialisierungsvektor sorgt dafür, dass AES bei jedem Paket, was verschlüsselt wird, mit einer gewissen Randomness anfängt und die Daten halt nicht mehr vorhersehbar sind. Das heißt, selbst wenn ich mehrere schwarze Frames mit dem gleichen AES-Key verschlüssele, kommen am Ende andere Würfeldaten, andere verschlüsselte Daten heraus und man kann daraus nichts herauslesen. Dass der Algorithmus einfach nur A nach B macht, ist tatsächlich auch ein Problem, wenn man nicht weiß, was für Daten in dem verschlüsselten Datenpaket drin sind, weiß man auch nicht, ob man den richtigen AES-Key benutzt hat. Dafür gibt es die sogenannte Check-Value, die ist bei DCI standardisiert. Wenn man die zweiten 16 Bytes aus dem Paket nimmt, sie mit dem Initialisierungsvektor und dem AES-Key entschlüsselt, muss der Hex-Zeichenfolge rauskommen, dann hat man es richtig gemacht. Denn den Frame selbst entschlüsseln und wenn man sich das Ganze jetzt in Hexdump wieder anschaut, wir haben einen String und libdcp ist die Bibliothek, die in DCP-O-Matic zum Einsatz kommt. Hat also geklappt. Jetzt ist die Frage, JPEG 2000, ich habe ein bisschen rumgesucht, gelesen, dass GIMP unter anderem ein JPEG 2000 Frame öffnen kann. Hat leider nicht geklappt. Dann hatte ich keinen Bock mehr und habe das Ganze erstmal 2 Wochen zur Seite gelegt. Und habe es später dann nochmal mit einer unverschlüsselten DCP probiert. Da hat es auf einmal funktioniert. Und Verwirrung pur. Ich habe dann herausgefunden, dass es an den sogenannten magischen Zahlen liegt. Bei ganz vielen Dateiformaten hat man vorne eine Menge an Bytes, die signalisieren, was für ein Dateiformat das ist. Und aus irgendeinem Grund ist bei einem entschlüsselten Frame die magische Zahlenfolge, die Bytefolge eine andere als beim unverschlüsselten Frame. Ich bin dann einfach hingegangen, habe mir den unverschlüsselten Frame genommen, habe mir die ersten 16 Bytes da rausgenommen, habe sie oben über den entschlüsselten Frame drüber gepackt und habe dort die ersten 16 Bytes geskippt. Und siehe da, der Frame lässt sich entschlüsseln, lässt sich öffnen in GIMP. Man sieht jetzt hier schon ganz gut, die Farben sind ein bisschen komisch, weil DCPs einen eigenen Farbraum benutzen. Das habe ich in GIMP jetzt nicht hinbekommen. Links sieht man das Originalbild, rechts das entschlüsselte. Aber es hat mir persönlich jetzt gereicht, um zu beweisen, dass ich es richtig gemacht habe. Das Video, was ich jetzt hier in dem Test benutzt habe, habe ich hier auch verlinkt. Das ist sehr sehenswert. Noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Eins von den interessantesten Findings, die ich hatte, ist, dass die Zertifikatsketten ganz oft überhaupt gar nicht benutzt werden. Die Projektoren haben keine Zertifikatsketten drin, worüber wir alle sehr dankbar sein können, weil das hat zur Folge, dass wir alle Filme auf solche Projektorsysteme bringen können. Damals war in dem Anfang der Standardisierung tatsächlich geplant, eine zentrale Certificate Authority zu schaffen, die die Kontrolle über alle Projektoren gehabt hätte und man hätte halt keine eigenen Filme erstellen können. Dagegen haben sich Akteure in der Industrie tatsächlich aufgelehnt. Und dann gab es eine Änderung in der Spezifikation, die zwar immer noch Zertifikatsketten benutzt, aber sie nicht mehr verifiziert. Zertifikate kommen in den Trusted Device Lists, wie gesagt, zum Einsatz. Da wird aber, soweit ich weiß, das jeweilige Projektor-Zertifikat überprüft. Das heißt, ich habe keine Ahnung, warum da Zertifikatsketten im Einsatz sind. Also es könnte auch mit einzelnen Zertifikaten einfach funktionieren. Maybe haben die Verleiher in ihren Systemen noch irgendwas mit den Zertifikatsketten drin. Was macht das Ganze am Ende sicher, wenn die Zertifikatsketten nicht überprüft werden? Eigentlich nur die Tatsache, dass der Projektor-Key sicher ist. Der ist in unserem Fall in einer batteriegepufferten TPM drin. Das heißt, wenn man versucht, dran rumzumanipulieren, dann wird der Key halt aus dem System gelöscht und der Projektortechniker muss kommen und das System wieder in Betrieb nehmen. Auch dass die Wiedergabe nur in einem bestimmten Zeitraum stattfindet, wird dadurch sichergestellt. Der nimmt tatsächlich den Zeitstempel aus dem entschlüsselten Payload und überprüft das mit einer Uhr, die im Projektor fest verbaut ist, die man selbst auch nicht einstellen kann. Da muss dann auch alle 1 bis 2 Jahre der Techniker kommen und die Uhr nachstellen. Unsere läuft jetzt mittlerweile, glaube ich, 15 oder 30 Sekunden vor oder nach. Alles nicht so schlimm. Die Filme werden immer für ganze Tage verliehen. Das heißt, da muss schon viel Zeit ins Land gehen, bevor die Uhr einem da einen Strich durch die Rechnung macht. Abgelaufene Zertifikate, was ist da jetzt passiert? Ich hatte schon gesagt, es gab einen Fix. Die DCI-Spezifikation 1.4.4 ist erschienen. Wir dürfen jetzt Filme mit abgelaufenen Zertifikaten spielen. ganz viele Projektorsysteme haben schon den Fix bekommen. Unser Sony-Projektor bisher noch nicht. Da soll dieses Jahr aber noch der Techniker kommen und es aufspielen. Das Papier mit ganz vielen Codebeispielen und so weiter wird auf meiner Webseite noch veröffentlicht, irgendwann im Laufe der Woche. Und Dankeschön.
Ja, vielen Dank dir. Wie viele HDMI-Kabel habt ihr bei eurem Projektor so im Spiel?
Wir können 2 an dem Projektor anschließen, aber wir haben 1, 2, 3 ganz viele.
Und noch keine Kabelbrüche, Wackelkontakte? Nein. Erstes Mal heute. Okay. Ja, wir haben reichlich Zeit für Fragen von euch. Hand hoch und dann komme ich mit dem Mikro zu euch, damit wir die auch erstens alle hier im Raum die hören und zweitens wir die auch mit in der Aufzeichnung haben, die Fragen. Hat wer eine Frage? Niemand. Dann stelle ich noch eine. Diese Geschichte mit dem Verleihen für bestimmte Tage und du hast gesagt, tageweise werden die verliehen. Gibt es da auch noch ein Lizenzierungsmodell für, wie oft man die abspielen kann? Oder?
Nee, das gibt es tatsächlich nicht. Die Filme werden immer für einen bestimmten Zeitraum verliehen und die ganze Abrechnung findet ganz normal auf Vertragsebene statt. Das heißt, man muss Excel-Listen, PDFs ausfüllen, wie viele Veranstaltungen man gemacht hat und wie viele Besucher man da hatte und man drückt dann entsprechend Prozente seines Kassenumsatzes an die Verleiher ab. Haben dann halt das Druckmittel auf ihrer Seite, dass wenn man es nicht richtig macht, wenn sie einen beim Betrügen erwischen, kriegt man einfach keine Filme mehr. Und dementsprechend scheint das zu funktionieren.
Und wie viel Kontrolle hat man da mit Zurückspulen, Pausieren, diese ganzen Dinge?
Zurückspulen geht tatsächlich gar nicht. Das heißt, man muss den Film stoppen und kann auf einen bestimmten Zeitstempel zurückspringen, aber Spulen oder das Bildformat zusammenstauchen und so weiter, das ist alles komplett verboten, einfach weil die Produzenten das nicht wollen. Die möchten natürlich, dass der Film so abgespielt wird, wie sie sich das mal vorgestellt haben. Aber man kann auch eine Pause in einen Film einprogrammieren und dann findet die ganz normal statt.
Okay, ja, ich frage, weil ich war mal in einem großen Multiplex-Kino, in einem Blockbuster, wo es einen medizinischen Notfall gab während dem Film und dann irgendwann der Film angehalten wurde und Licht an und so. Und ich war schon so, ja, okay, also das wird jetzt spannend, wie der wieder anläuft und es erlaubt bestimmt das DRM alles nicht und so. Und nee, sie haben es aber hinbekommen, den irgendwie 5 Minuten vorher wieder da reinzuspringen und weiterlaufen zu lassen.
Ja, dann haben sie den Film tatsächlich gestoppt, haben einfach ein anderes Offset eingestellt und von da aus die Wiedergabe wieder gestartet.
Da sehe ich eine Frage.
Äh, eine nicht technische Frage. Wie kommt man dazu, einfach mal so ein Kino zu kaufen?
Wir haben bei uns in Einbeck eine sehr wohlhabende Kulturszene. Das heißt, die Kulturszene ist für die Größe der Stadt relativ gigantisch. Und wir hatten durch Zufall einen Gönner gefunden, der gerne ein Kultur- oder ein Arthouse-Kino in Einbeck haben wollte und hat uns angeboten, das Kino zu kaufen und das an uns zu vermieten. Wir bezahlen eine Miete für das Kino, um sicherzustellen, dass wir wirtschaftlich arbeiten. Und also ein Großteil der Installation, die wir bei uns im Kino haben, ist tatsächlich durch Spenden entstanden. Der Projektor ist über ein Förderprogramm von Südniedersachsen finanziert worden.
Kannst du grob sagen, was so Blockbuster-Filme kosten, also dass man mal irgendwie so eine Hausnummer hat?
Wir drücken je nach Verleiher, es ist wirklich komplett random. Einige Verleiher sind sehr großzügig, andere sind sehr unfair. Wir drücken zwischen 20% und 50% des Umsatzes ab. Wenn man einen Nischenfilm zeigt, hat man tatsächlich sogar ein finanzielles Risiko. Die Verleiher wollen zumindest, wenn man sich die Filme über eine Festplatte liefern lässt, eine Mindestgarantie haben. Das heißt, da stehen einfach schon mal 200 Euro, 150 Euro im Raum, die alleine für das Bereitstellen der Festplatte feststehen. Wenn man mit dem Umsatz drüber kommt, ist die Mindestgarantie kein Problem. Hat man nur 5 Besucher gehabt, zahlt man drauf.
Dazu 2 Anmerkungen. Zum einen, Fox hat vor Jahren mal versucht, 75% für Star Wars durchzudrücken. Das wurde großräumig von den Kinos boykottiert. Und dann zum Technischen. Sony-Setup kenne ich jetzt nicht. Bei Doremi-Server mit Christie-Projektor ist die Verbindung zu dem Decoderboard IMB bei Christie genannt, wirklich eine externe PCI-Verbindung.
Ah, cool. Ja, das Kabel sieht auch so aus. Ich bin nur noch nicht so weit mit dem Reverse-Engineering, um das mit Garantie sagen zu können. Also ich tippe mal darauf, dass das so ähnlich ist.
Was passiert denn, wenn die Vorstellung über die Mitternachtspunkt hinausgeht? Also du hast halt für den aktuellen Tag eine Lizenz, aber am nächsten Tag nicht. Bricht der ab?
Ja. Wenn die KDM abläuft, ist Feierabend. Dann macht das Kryptomodul entsprechend zu. Aber die KDMs sind immer so dimensioniert, dass man 2-3 Stunden nach Mitternacht immer noch spielen kann, alleine schon dadurch, dass man da auch wieder eine Zeitzonenthematik unter Umständen haben kann. bei großen Kinos ist das mit der KDM tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Die kriegen einfach eine KDM über mehrere Wochen und spielen dann den Film ja in einem festen Saal so lange, bis es finanziell Sinn gemacht hat. Wir kriegen normalerweise auch eine KDM für etwas über eine Woche und wir zeigen den Film aber meistens nur einmal.
Ja, auch genau zu dem letzten Punkt. Was ist, wenn du einen Film so alle 2-3 Monate zeigen willst? Musst du jedes Mal eine neue KDM beantragen?
Ja, wir haben einen Jubiläumsfilm. Unser allererster Film ist Blues Brothers gewesen. Und den zeigen wir jedes Jahr im Januar erneut. Und wir haben die DCP behalten. Also es gibt ganz viele Kinos, die haben halt einfach eine DCP-Library. Dateigröße ist halt ein Problem. Man kann nicht unendlich viele Filme aufheben, wenn sie alle 200 GB groß sind. Aber wenn wir wissen, dass wir einen Film mehrfach zeigen können, behalten wir die DCP einfach, um die Liefergebühren nicht nochmal zahlen zu müssen. Und dann können wir einfach eine E-Mail an den Verleiher schicken, dass wir gerne den Film nochmal zeigen wollen und kriegen dann innerhalb von wenigen Stunden eine neue KDM per E-Mail zugeschickt und können den Film nochmal zeigen.
Wie viele DCPs werden pro Film so gemacht und sind schon mal AES-Schlüssel abhanden gekommen?
Ob AES-Verschlüssel abhanden gekommen sind, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall, um mal auf das Kopierschutzumgehen einzugehen, es rechnet sich nicht. Du kaufst dir nicht als Kinobetreiber für etwas mehr als ein normales Auto kostet einen Projektor, um ihn dann auseinanderzunehmen und den Chip darunter zu löten und den Schlüssel daraus zu holen. Und dann musst du ja trotzdem die Filme immer noch beim Verleiher jeweils holen, den ganzen Abrechnungsprozess durchziehen und ja, es rechnet sich nicht. Also du kommst jetzt nicht an eine riesengroße Bibliothek an Filmen gleichzeitig dran. Und auf einer DCP ist ganz, ganz unterschiedlich viele auf einem DCP-Datenträger sind ganz viele Unterschiede. Entschuldigung. Auf einem Datenträger sind unterschiedlich viele DCPs drauf. Es kommt ganz auf den Produzenten an. Teilweise hast du nur eine drauf, teilweise sind es zwei, drei. Wir haben aber auch schon mal 10 gehabt. Und da muss man tatsächlich auch herausfinden, für welche DCP jetzt die KDM gebaut war. Dann hast du da mehrere deutsche Versionen. Du siehst nicht auf ersten Blick, welche du spielen sollst oder spielen möchtest. Und dann spielen wir normalerweise einfach alles auf dem Projektor drauf, damit wir kein Zeitproblem kriegen während der Vorführung. Und der Projektor sagt uns dann, welche DCP wir spielen dürfen.
Wie kompliziert wäre das, selber Verleiher zu werden? Macht das irgendwie Sinn als Einzelkino? Wir haben im Ort nämlich ein lokales Kino, die selber auch Verleiher sind und die eine unfassbar günstige Kino-Flatrate anbieten, auch für Blockbuster und alle möglichen aktuellen Filme. Und ich habe mich gefragt, irgendwo muss da ja der Trick stecken, dass das funktionieren kann finanziell.
Ja, ein Verleih selbst zu bauen ist durch das Open-Source-Tool DCP-O-Matic super easy. Das herauszufinden, wie das Ganze funktioniert, hat mich knapp eine halbe Stunde gedauert. Danach hatte ich einen Film und eine KDM und konnte die in dem DCP-O-Matic-Player auch testen. Der Film war auch nicht abspielbar, als meine KDM ein Zeitzonenproblem hatte. Dann musste ich eine Stunde warten und danach lief mein Film auch. Das heißt, man kann in DCP-O-Matic sich seinen eigenen Verleih bauen und man kann das Ganze auch testen. Nein, das geht natürlich nicht, weil, wie gesagt, kein Verleiher würde jemals für ein Zertifikat, was aus einer DCP-O-Matic rausgepurzelt ist, eine KDM erstellen. Die überprüfen mit ihrer Trusted Device List, ob das ein DCI-zertifizierter Projektor ist. Ist es nicht, und dann wirst du auch keinen Film kriegen.
Und wie wird man einen Verleiher?
Jetzt war das Mikro nicht an. Die Frage war, wie wird man einen Verleiher?
Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Das ist so ein bisschen oligopolmäßig auf dem deutschen Markt. Es gibt einige große, die das richtig machen. Die nutzen auch proprietäre Hardware und Software dafür. Habe ich keinen Einblick rein. Ich weiß nur, wie die Zertifikatsketten aussehen. Und andere liefern, wie gesagt, DCPs auch einfach unverschlüsselt an dich. Dann holen die sich die Rechte für einen einzelnen Film. Das haben wir tatsächlich auch schon gehabt. Wir haben einen Film bei einem Verleiher, der nur 3 Filme verliehen hat, gebucht und die DCP war unverschlüsselt. Und dann ist das Ganze halt auf Vertrauensbasis, dass man den Film halt nicht mehr spielt, als man ihn gebucht hat.
Gut, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Übersehe ich wen? Scheint nicht so zu sein. Dann vielen Dank nochmal für den schönen Vortrag.
GPMM.